In den kommenden Wochen sollen die Mitgliedstaaten der WHO über deren Pläne zur Reform des Pandemievertrages und der internationalen Gesundheitsvorschriften abstimmen. Eine Zustimmung dazu käme einer Entmündigung souveräner Nationalstaaten gleich. Über die Gefahren dieser Entwicklung diskutierten kürzlich bei einem WHO-Symposium in Zürich namhafte Persönlichkeiten vor einem großen Publikum. Auf eins war auch dabei und befragte Referenten und Teilnehmer. Der Gründer der Querdenkenbewegung, Michael Ballweg, saß wegen des Verdachts der Geldwäsche, der Steuerhinterziehung und des versuchten Betrugs 9 Monate in Untersuchungshaft. Entgegen den Anträgen der Staatsanwaltschaft ließ das Landgericht Stuttgart aber nur einen Bruchteil der Anklagepunkte gegen Ballweg zu. Dessen Vermögen wurde indes vom Staat beschlagnahmt. Gegenwärtig steht er als prominentestes Gesicht des Corona-Widerstands wegen der ihm vorgeworfenen Delikte vor Gericht. Beim WHO-Symposium in Zürich war er als Gast anwesend. Ich habe mich mit Michael Ballweg über seine gegenwärtige Situation unterhalten.
Da ist das WHO-Symposium in Zürich. Man rennt gedankenverloren durch die Gänge und plötzlich steht Michael Ballweg vor einem. Herr Ballweg, was treibt Sie zu diesem Symposium nach Zürich?
Ja, ich bin ja im Moment vagabund, heimatlos, weil man mir mein ganzes Vermögen beschlagnahmt hat. Und ich wollte ja 2020 eher eine Weltreise machen. Und jetzt reise ich auf andere Art und Weise. Und dann hat mich der Professor Horkatz eingeladen aufs WHO-Symposium. Und das ist eine gute Gelegenheit, sich auch in der Schweiz weiter zu vernetzen und einfach mit den Menschen in die Diskussion zu gehen und zu sehen, wo steht jeder Einzelne so und was entwickelt sich. Und es entwickelt sich Großartiges.
Das wollte ich Sie gerade fragen. Welchen Eindruck haben Sie heute gewonnen? Es waren ja richtig namhafte Experten, Fachmänner, Fachfrauen da. Es war sehr beeindruckend von meiner Seite aus. Wie sehen Sie es?
Ja, man muss vor allem auch sagen, es sind ja fast 1000 Leute da. Also es ist ein sehr, sehr großes Symposium. Und man sieht halt auch, dass die einzelnen Initiativen sich jetzt gebildet haben und wieder miteinander vernetzen. Das gab ja so eine Phase, wo es, sagen wir mal, viel Unruhe in der Freiheitsbewegung, den ich es jetzt einfach mal gab. Und da habe ich doch den Eindruck, und das ist sehr schön, dass sich jetzt alles wieder zusammentut, weil es ist ja kein Rechts gegen Links oder Ungeimpfte gegen Geimpfte oder Geldsystembefürworter A gegen Geldsystembefürworter B, sondern es ist ja eine Sache, die geht unten gegen oben oder libertär gegen autoritär. Und der Klaus Schwab hatte ja, glaube ich, schon eine unruhige Nacht, weil er gesagt hat, die Libertären, die wären so widerspenstig, die würden sich nicht beugen. Und da bin ich doch froh, dass er noch ein paar mehr unruhige Nächte hat.
Vernetzung, miteinander arbeiten, zusammenarbeiten ist ja auch für Sie von Bedeutung. Sie haben eine Demonstration angekündigt. Es geht wieder in die deutsche Hauptstadt oder wie Paul Brandenburg so schön zu sagen pflegt, ins Shithole Germany nach Berlin. Was können Sie uns über die Demonstration sagen?
Ja, ich habe tatsächlich am 3.8. wieder eine Großdemonstration in Berlin angemeldet, mit dem Ziel eben, die Demonstrationen waren ja immer Energietankstellen auch, wo die Menschen einfach sich untereinander vernetzen konnten. Es haben sich jetzt diese vielen Initiativen gebildet, es gibt viele Veränderungsangebote. Ich denke, es ist einfach wichtig, seine Energie auch nach vorne zu lenken und diese Veränderung wahrzunehmen. Egal, was das für Veränderungen sind, das muss ja jeder für sich selber entscheiden, ob einem ein neues Geldsystem wichtig ist, ob ihm das Thema digital wichtig ist, das Thema Gesundheit. Ich glaube, es gibt viele Alternativen, die wir erarbeiten müssen. Das Angebot, was uns ja von der Regierung gemacht wird, sind 15-Minuten-Städte und Einheitsgesundheit und Einheitseinschränkungen. Ich glaube, da gibt es viele libertäre Ansätze, die freiheitlich sind, die auch wirklich demokratisch sind. Und deshalb kann diese Demonstration auch ein großes Demokratiefest sein, dort, wo nämlich alles gesagt werden darf, wo die Menschen ihre Veränderungsangebote präsentieren können.
Sind Sie zuversichtlich, dass Sie die Menschheitsfamilie aktivieren können für ein weiteres Großereignis in Berlin? Sie haben die erfolgreichsten, die größten Demonstrationen gemacht. Noch heute sprechen die Menschen mit Gänsehaut über diese Veranstaltungen, die zum Teil ihr Leben verändert haben. Glauben Sie, dass Sie nochmal ein solches Ereignis auf die Beine stellen und die Menschen mobilisieren können?
Gut, am Ende muss man sagen, es waren ja die Menschen selbst, die die Demonstration gemacht haben. Ich habe ja nur den Rahmen gemacht. Mir war immer wichtig, die Grundrechte wurden eingeschränkt und der Debattenraum wurde eingeschränkt. Man durfte sich nicht mehr treffen und online wurde jede Menge zensiert. Und deshalb Wir sehen das jetzt, es geht ja weiter, es gibt den Digital Service Act. Frau von der Leyen hat ja gesagt, Misinformation ist die größte Gefahr. Also man wird jetzt dazu übergehen und wir sehen das jetzt ja auch, diesen Online-Debattenraum wieder immer kleiner zu machen. Es wird wieder viel gelöscht auf YouTube. Aber auch sonst steigen die Überwachungsmaßnahmen. Jetzt sollen ja die Nutzer von Signal und von Threema kriminalisiert werden und besonders überwacht werden. Gab es jetzt gestern eine Initiative oder vorgestern. Das heißt, ich selbst kümmere mich ja um das Thema Dezentralität und sag mal, ich kenne mich im IT-Bereich aus. Ich weiß, wie man digital, dezentral sich bewegt und organisiert. Und ich glaube, dass es für viele jetzt nach 4 Jahren, es sind ja doch schon 4 Jahre, man denkt es gar nicht, wieder an der Zeit ist, sich auch darüber zu informieren. Es sprechen mich immer ganz viele Menschen an, welche Veränderungsangebote gibt es denn konkret. Und dadurch, dass wir eben, also wir selbst wurden ja auf YouTube relativ früh gelöscht, dass wir online im Moment nicht mehr die Reichweite haben, ist natürlich so ein Offline-Format super geeignet.
Sie haben ja auch einen Aufruf gestartet. Sie waren ganz kurz auf der Bühne. Der Veranstalter hat Sie nach oben gerufen. Und wenn ich richtig gehört habe, haben Sie die Unternehmer aufgerufen, mit Bussen und LKWs zu kommen. Ja. Haben Sie auch noch eine Botschaft für die Auf1-Zuschauer?
Also es ist tatsächlich so, wir können gut organisieren, aber natürlich wird meiner Meinung nach die Berliner Polizei alles tun, natürlich, oder Polizei ist ja nur Exekutive, diese Demonstration wieder zu unterbinden. Und wir haben es 2020 gesehen, da wurde die Hauptbühne besetzt und die Menschen hatten ihr ganzes Demonstrationsequipment dabei und dann gab es ja eine große Feier für die Freiheit auf der Straße des 17. Juni. Wir haben es 2021 gesehen, als die Demonstrationen verboten wurden. Die Demonstration hat trotzdem stattgefunden. Es waren Riesenaufzüge durch Berlin. Und ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass jeder sich auch bewusst ist. Also wir hatten am 1.8.2020 auch knapp 50 LKW, Demo-LKW, wo einfach Initiativen gesagt haben, wir wissen gar nicht, was der Ballweg da macht. Wir bringen lieber mal unsere eigene Demo mit. Und das hat sich dann als Geschenk herausgestellt in der Zeit, nämlich wenn die Hauptbühne besetzt ist, kann viel Programm gemacht werden. Und das sollte auch berücksichtigt werden für den 3.8. jetzt 2024. Je mehr Bühnen da sind, desto mehr Demonstration kann stattfinden. Es gibt auch kein Gerangel dann drum, wer darf auf die Hauptbühne und wer darf es nicht. Sondern es kann jeder seine eigene kleine Demo machen und das ist ja gelebte Demokratie. Wenn ich ein gutes Konzept habe, weil ich zum Beispiel sage, mir ist Bitcoin wichtig als dezentrales Geldsystem, dann kann ja ein Bitcoin-LKW dastehen, auf dem dieses Programm läuft. Wenn ihr sagt, ihr macht hier eins über Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, könnt ihr es dementsprechend machen. So kann jeder sein eigenes Thema präsentieren. Und damit entsteht dann auch was ganz Großartiges, Dezentrales, was eben nur ganz schwer, sage ich mal, verboten werden kann.
Ich kann mir das schon gut vorstellen, wie die Stadt dann da gefüllt wird mit den verschiedensten Themenbereichen. Wenn man Sie zu Gast hat hier, dann muss man, beziehungsweise ich frage mal, ob ich fragen darf, muss man aber fragen, wie geht's denn eigentlich in Ihrem Strafverfahren weiter?
Ja, also im Strafverfahren ist es so, dass jetzt das Oberlandesgericht ja entschieden hat, dass die Verhandlung stattfinden muss. Und zwar wegen versuchtem Betrug, also Gedankenverbrechen. Ich hätte mir, bevor ich Querdenken überhaupt gegründet hätte, überlegt, damit Geld verdienen zu wollen, beziehungsweise das Geld nicht ausgeben zu wollen für Demonstrationen, was nicht wahr ist. Ich habe mehr ausgegeben als eingenommen. Und das Zweite ist versuchte Steuerhinterziehung, weil ich aus dem Gefängnis heraus meine Steuererklärung nicht rechtzeitig abgegeben habe.
Allein der letzte Punkt, der ist ja so lächerlich und wird dementsprechend hoffentlich auch relativ einfach verworfen sein. Was rechnen Sie? Wie lange wird es dauern und wie sicher sind Sie, dass Sie einen Freispruch erhalten?
Also ich kann immer nur sagen, was die Anwälte mir sagen, insbesondere der Ralf Ludwig. Der hat ja mit allem auch immer recht gehabt, auch was meine Haftzeit betroffen hat. Er hat ja relativ genau vorausgesagt, wann ich sozusagen aus dem Gefängnis entlassen werde. Er hatte sich um 4 Tage verrechnet, weil er vergessen hat, dass die Haftprüfungstermine, wenn die sich verschieben, dass das dann angerechnet wird. Ich kann nur sagen, es sind 80 Tage angesetzt. Das heißt, ich werde den ganzen Winter, also ab Oktober wieder in Stuttgart sein, werde dann natürlich auch die Zeit, wenn ich schon da bin, dafür nutzen, auch Demonstrationen in Stuttgart zu organisieren. Und ansonsten werden wir diesen Gerichtsprozess ja für viel Aufarbeitung nutzen können. Ich vermute ja mal, dass viel Presse vor Ort ist. Ich vermute wenig öffentliche Presse und viel alternative Presse. Aber das ist ja auch schön, weil dann können die alternativen Medien auch das in die Öffentlichkeit tragen. Und die neuen Formate entstehen, das alte geht. Und damit kann ich gut leben.
Last but not least möchte ich Sie noch fragen, weil Sie immer so einen ruhigen, souveränen, gefassten Eindruck machen. Trotz der Prügel, der Diffamierungen, der Ausgrenzung, die Sie erfahren haben, habe ich so immer das Gefühl, der Kerle ruht in sich. Haben Sie für unsere Zuschauer noch eine Empfehlung, was jeder in diesen herausfordernden Zeiten beitragen kann oder für sich selbst tun kann?
Also tatsächlich ist es so, wir müssen uns bewusst werden, dass das ein Umbau der Gesellschaft ist und wir können die Gesellschaft nur ändern, wenn wir uns selbst ändern. Für mich selbst ist es so, ich bekomme zum Beispiel europaweit kein Bankkonto mehr. Ich könnte jetzt dagegen kämpfen, könnte dagegen klagen, aber ich habe mich einfach entschieden, jetzt Pionier zu sein und zu sagen, na, dann lebe ich halt mit Bargeld und mit Bitcoin. Bitcoin ist ein dezentrales Geldsystem, das nicht zensiert werden kann, ist auch wichtig für eine Finanzierung der Freiheitsbewegung. Das, was mir jetzt widerfahren ist und vielleicht auch so Leuten wie Ken, Apolut, aber auch anderen Zeitungen, ist ja, die Finanzströme werden unterbunden und damit ist man handlungsunfähig. Und wir müssen ja sehen, wie wir handlungsfähig bleiben und da gehört eben Geld als gespeicherte Energie auch dazu. Ich selber habe ja den Praxistest gemacht mit Bitcoin, also bei mir wurde alles beschlagnahmt, meine Firmen, meine Bankkonten, meine Edelmetalle, mein Bargeld. Bitcoin kann nicht beschlagnahmt werden, ist dezentral und ist damit eine sehr gute Lösung, um Freiheitsbewegungen zu finanzieren. Also man muss immer nur sagen, es gibt eigentlich für alles, was wir haben oder für all diese Herausforderungen, die wir haben, gibt es schon immer eine Lösung. Es gibt zum Beispiel auch Google- und Apple-freie Telefone, die dann nicht mehr, sag mal, ihre Daten kostenlos an die Großkonzerne senden. Und das ist eigentlich so mein Blick aufs Leben. Das Leben ist voller Abenteuer. Ich kann mich jetzt ärgern über das eine oder andere Abenteuer, was ich kriege, oder kann sagen, wie gemein ist das Leben zu mir. Für mich persönlich ist es einfach immer eine Herausforderung. Ich kann es mit Freude machen. Der sich ärgert, ärgert immer nur sich selbst. Das heißt, man kann halt schauen, wie geht man mit seinen Emotionen um. Und also ich sehe es als große Freude eigentlich, das jetzt zu tun und das zu machen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns die Spielfelder aussuchen. Also dieses Spielfeldgerichtsprozess ist jetzt tatsächlich eins, was mich auch nervt oder was mich ärgert. Wird sich jetzt die Gegenseite wahrscheinlich freuen, wenn sie dieses Video sieht. Weil ich versuche, mich ja immer aus diesem System herauszunehmen und meine ganze Energie auf das Neue zu richten. Und ja, ansonsten hilft Meditation. In den Wald gehen, ans Wasser gehen, auf den Berg gehen, auf jeden Fall in die Natur. Und sich da wieder zu erden und einfach der Dinge zu harren, die da auf einen zukommen.
Dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses spontane Interview. Viel Erfolg bei Ihren Vorhaben und man sieht sich auf der Straße.
Vielen lieben Dank, es war mir eine Freude. 3.8. Berlin.
Katharina König gilt als das Gesicht der Impfgeschädigten. Sie erhielt eine von Pfizer produzierte schadhafte Impfcharge, an der bereits eine Reihe von Menschen gestorben sind. Nun führt sie einen Prozess gegen den Pharma-Riesen, da auch sie Opfer zahlreicher Nebenwirkungen nach der Impfung wurde. So bekam sie Blutungen und Sehstörungen. Hierüber sprach sie beim WHO-Symposium in Zürich. Ich habe mich mit Katharina König am Rande der Veranstaltung über ihre Erlebnisse nach der Genspritze unterhalten.
Bei mir ist Katharina König. Sie sind das Gesicht, die Stimme der Impfgeschädigten. Sie haben hier heute beim Symposium in Zürich einen sehr emotionalen Vortrag gehalten. Erinnern Sie sich noch an die Worte, mit denen Sie begonnen haben?
Mit dem 5. Gebot, du sollst nicht töten.
Und dann haben Sie anschließend gleich eine Frage gestellt an die WHO, an das WEF, an die Politiker.
Warum sie es tun?
Warum tötet ihr uns?
Genau, warum tötet ihr uns? Würde ich gerne die Frage mal persönlich stellen an Menschen wie Klaus Schwab. Wir sind jetzt gerade in Zürich, Genf ist nicht weit. Dort beschließen sie über uns, eine nicht gewählte Organisation, bestimmt, wer wann wo krank ist und wer wann eine Spritze empfangen muss. Das war falsch, 2020, 2021 bis heute. Und es wird noch viel schlimmer kommen. Deswegen habe ich heute mal meinen Leidensweg, den ich gehen musste, weil die Politik gesagt hat, bald wird die WHO das aber bestimmen.
Wenn wir nur allein über Ihren Leidensweg, über die Nebenwirkungen sprechen würden, dann würde das den Rahmen dieser Sendung sprengen. Ja. Es ist unfassbar, was Ihnen alles widerfahren ist. Ist es Ihnen möglich, sich auf das Wesentliche, das Sie am meisten gesundheitlich beeinträchtigt hat, jetzt zu beschränken?
Zu beschränken. Das war für mich das Härteste im Leben, aus dem Rollstuhl raus, wenn die Organe nicht funktionieren und die Schmerzen zu überwinden. Das ist der Glaube an Gott gewesen, aber auch innerliche Kraft, innerliche Stärke. Manche sagen, Mensch, man muss stark sein. Ja, das war ich, sonst hätte ich das nicht geschafft. Dass wenn man einen Tag einen Schlaganfall hat und die Schmerzen sind trotzdem noch da. Ich konnte ja meine Beine nicht bewegen und nicht, weil sie einfach gelähmt waren. Sie taten weh, deshalb konnte ich sie nicht bewegen. Mein Blut war so dick. Und heute, wenn ich meine 200 Kapseln am Tag nehme, morgens, mittags, abends und vor allen Dingen die Pfizer-Medikamente, Eliquis, dieser Blutverdünner hilft besser wie alle anderen. Warum? Und was ist mit dem Medikament Selsentri? Das sind wichtige Fragen, die ich bei und ich auch stellen werde bei Gericht.
Bleiben wir doch zunächst noch bei den Nebenwirkungen, die Sie erfahren haben. Sie haben ja auch ein Stück weit Ihr Augenlicht verloren.
Genau. Dieser endothriale Schaden, so heißt das, dass so die roten Äderchen sind voller Spike-Protein und nicht durchblutet und dann wird das Auge blind. Bei anderen Impfschäden, sie sind rot, zum Glück noch nicht blind, aber Seheinschränkungen. Das ist furchtbar, von jetzt auf gleich. Und jeder Arzt sagt, du hast, nee, vielleicht ist das eine Allergie, aber es ist keine Allergie. Es sind Spike-Proteine, die der Körper produziert.
Darüber hinaus haben Sie auch geschildert, dass Sie aus dem ganzen Körper geblutet haben.
Aus der Haut und aus allen Körperöffnungen. Dafür bin ich immer ganz müde belächelt worden von anderen, damals auch von der Presse, wo ich das erste Mal in die Öffentlichkeit, das hat mir so weh getan. Und ich sitze blutend vor der Kamera und sie sagen, warum macht sie das? Weil mir keiner geholfen hat. Und heute ist die Sachlage so, dass jeder zweite, jeder dritte Impfgeschädigte und vor allen Dingen die mit meiner Impfcharge, mit der EX8679, ja, die sind vor allen Dingen alle tot. Ich habe 6 Lebende gefunden. Nach 3 Jahren hat es gebraucht. Und 6, wo sind die anderen? Sind sie alle tot?
Wie umfangreich war die Charge?
Das heißt,
wie viel Stückzahl gab es von dieser Charge? Was haben Sie recherchiert?
Vermutlich 100.000.
100.000? Sie haben in Ihrem Vortrag erzählt, die wurden über ganz Deutschland verteilt.
Genau. Das ist eine ganz wichtige Frage. Das wird auch eine der ersten Fragen sein im Gerichtsprozess, weil das streitet Pfizer jetzt immer ab und BioNTech, egal wo ein Prozess ist, dass diese schadhaften Chargen mit der DNA-Verunreinigung nicht verteilt worden wären. Aber ich habe jetzt durch dem Internet Katja kennengelernt. Sie wohnt in Thüringen. Ich wohne im Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen. Und wir haben die gleiche Impfcharge. Es haben sich Angehörige von Toten gemeldet, die die gleiche Impfcharge haben, von einem toten Kind, von einem toten Vater, tote Mutter, egal wer aus der Familie, mit meiner Impfcharge. Sie sind tot. Und sie haben alle aus der Haut geblutet. Aus der Nase, beim Weinen aus den Augen, aus dem Mund, Analbluten.
100.000 Impfchargen oder Impfungen.
Impfungen,
und
ja.
6 haben überlebt, die sie auffinden konnten.
Ja, die ich aktiv gesucht habe, permanent.
Sie selbst?
Das hat mich innerlich zerfressen, weil es hat sich nie einer gemeldet. Ich habe gesagt, sie sind alle tot.
Sie selbst sind 14 Mal, haben Sie gesagt, wiederbelebt worden?
Ja.
Wie darf man sich das vorstellen?
Das ist bei der ersten OP zum Beispiel. Ich habe einen Schlaganfall gehabt und mehrmals einen Herzstillstand. Aber auch in Situationen, wo ich einfach zu Hause war. Ich habe schon gemerkt, ich habe Schmerzen, sowieso immer Schmerzen und der Notarzt kommt und ich falle einfach um. Oder ich falle so um und dann kommt der Notarzt. Und dann kommt aber auch immer die Ansage, sie wird wohl ein Impfschaden sein. Geholfen haben sie nicht, nur wiederbelebt. Für mich ist das keine Hilfe. Hilfe ist, was einer sagt, wir können die Therapie machen und du gehst jetzt in die Reha und wir bauen deinen Körper wieder auf. Aber sie haben mich jetzt, ich wiege jetzt 48 Kilo, für mich ist das gut. Der meiste Teil von meinem Darm ist amputiert. der künstliche Ausgang ist zurückverlegt. Aber soll das so sein? Dieses da, ich kann das ja belegen mit Dokumenten und vor allen Dingen in meinen, wie heißt das? Patientenakte heißt das bei der Krankenkasse. Dort steht drin, unerwünschte Nebenwirkungen nach Covid-19-Impfung, Vaskulitis, dann diese Blutung, die Herzstillstände stehen da drin. Aber im Krankenhausbericht steht nichts. Im Krankenhausbericht steht, Frau König gibt an, sie hat Unterleibsschmerzen gehabt. Ja, aber der Fakt ist, sie haben mir den Darm amputiert, an der Milz operiert, an der Niere operiert, überall. Und das haben sie nie reingeschrieben im Bericht.
Sie haben das vorhin ganz... Ich möchte bewusst das Wort amüsant verwenden. Diese 14 Wiederbelebungen, da haben Sie Gott
wollte
erwähnt.
Mich nicht.
Gott wollte Sie noch nicht?
Genau, noch nicht. Ist noch nicht meine Zeit.
Sie haben noch einen Auftrag zu erfüllen. Den Auftrag, auch die Impfgeschädigten ein Stück weit zu vertreten, beziehungsweise ihre Klagen durchzuziehen.
Ja.
Sie haben von Klagen gesprochen. Wen genau klagen Sie an?
Also ich gehe einmal zivilrechtlich gegen BioNTech Pfizer vor. Dann gehe ich strafrechtlich gegen Ugo Şahin persönlich vor und seine Frau Özlem Tereci. Besonders stolz bin ich auf die Klage gegen Lauterbach, gegen den Gesundheitsminister. Er hat bis Mai 2023 durchgehend jeden Tag im Fernsehen gelogen. Es hat keine Nebenwirkung. Während ich im Krankenhaus liege, die Menschen sterben, ich selber krank bin, meine Freunde tot sind, direkt nach der Impfung, sie gehen zur Impfung und sterben. Und dann kommt es in keiner Kausalität. Wie lange ging das? Noch heute sagen Richter ist das, aber die Menschen sind krank. Und ich habe mir gedacht, es muss einen Weg geben, den Gesundheitsminister anzuklagen. Und ich habe gesammelt. Egal in Zuständen, wo es mir richtig schlecht ging. Ich hatte ja Zeit, ich war ja zu Hause. Ich habe alles gesammelt. Und dann bin ich zur Polizei gegangen, am 6.6.2023, ganz alleine. Ich habe keine Demo gemacht, ich habe keine Spendenaktion gemacht. Ich bin mit 3 Kartons hingegangen und habe gesagt, ich zeige heute Herrn Lauterbach an. Die erste Polizeiwache hat gesagt, nein. Die zweite auch. Die dritte hat gesagt, okay. Das ist dein Ernst? Ja. Ich sage, aber auch meine Krankenkasse, weil meine Krankenkasse gesagt, gibt keine Impfschäden, weil ich meine Therapie einfordere. Ich muss sie jetzt mit Spendengeldern zahlen, die Therapie. Ich kriege keinen Cent von der Krankenkasse. Die haben gesagt, es gibt keine Impfschäden. Daraufhin habe ich direkt mal eine Demo gemacht, vorbei und ich weiß es, mit Impfgeschädigten.
Wie ist denn der Status quo der Klagen? Sind sie denn angenommen worden?
Meine Klage ist angenommen worden. Mein Termin ist für den 21. August 2024.
Das ist gegen wen konkret?
Das ist jetzt die BioNTech-Klage vom Landgericht Dortmund. Wir hatten schon mehrere Termine, BioNTech verschiebt immer. Und ich denke, meine Vermutung, und ich weiß das ja auch von den anderen, bei meiner Klage wird offengelegt, Pathologie des Darms, Pathologie der Milz, Pathologie vom Magen, Blutuntersuchung, die Impf-mRNA in meiner Immunzelle. Und da war ich die Erste damals, in allem. Ich war die Erste im Oktober 2022, die überhaupt gesagt hat, ich bin krank durch BioNTech. Es hat sich ein Jahr das gedauert, bis die Nächsten sich gemeldet haben. Ein Jahr. Ich habe immer nur Briefe gekriegt, du bist sehr mutig, aber leider. Ich will denen Hoffnung geben, sie sollen das machen. Wenn wir in die Öffentlichkeit gehen, sehen alle, sieht der Nachbar, in den Nachbarort auch, es sind doch ganz viele, die krank sind. Und wenn wir nicht in der Öffentlichkeit sind, sieht es keiner.
Sie haben eine ganz klare Aussage auf der Bühne getätigt. Ich bringe euch ins Gefängnis.
Das ist mein größter Wunsch. Ich erfülle mir meine Wünsche einen nach dem anderen. Einen habe ich gesagt, wenn ich schaffe, bis 23 im Sommer noch zu leben, werde ich diese Mahnwache vor BioNTech machen. Ich meine, Deutschland hat versucht, das zu unterdrücken, dass niemand davon erfährt, aber ich war da. Ich habe das Vaterunser direkt Richtung Büro vom Ugo Şahin gebetet mit weiteren Impfgeschädigten und habe ihm gesagt, du hast dir deinen Gegner gespritzt. Ich bin nicht gestorben. Das war ein schwerer Weg, nicht zu sterben. Meine letzte Sepsis war jetzt im März 2024. Eine gigantische Sepsis. Ich habe Blutwerte dabei, kann ich zeigen. Könnte ich ruhig einblenden nachher. Da habe ich einen Wert, der ist gigantisch. Jeder Arzt, der mich nicht kennt, also dem man das zeigen würde, würde sagen, dieser Patient ist tot. Ich musste es aushalten ohne Krankenhaus, weil alle Krankenhäuser keinen Postwag-Patienten behandeln. Ich sitze also mit meinen Freunden, die ich jetzt habe, weinend zu Hause mit 40 Grad Fieber, 20 Tage. Mein behandelnder Arzt schickt mir Rezepte. Und wir gehen, viele Wege sind wir gegangen. Das war hart. Im März habe ich erneut mit dem Tod kämpfen müssen, dieses Jahr, trotz Therapie, weil die Spike-Proteine immer sich noch vermehren.
Sie haben sehr eindrucksvoll auch geschildert, wie die Ärzte, wie die Krankenhäuser reagiert haben. Keiner wollte Ihnen beistehen. Wer hat Sie denn überhaupt unterstützt? Sie haben auch mal die Aussage getätigt, dass man Ihnen ins Gesicht gesagt hat, Sie sind eine Gefahr.
Ja, genau. Keiner hat mich unterstützt, bis nach meinem Hilfeaufruf. Ich bin immer zum Arzt gegangen, das hatte ich am PowerPoint gezeigt, manchmal 4 Ärzte pro Tag. Aber die haben mir alle gesagt, ich weiß, dass es Impfgeschädigte gibt. Und dann, oh, das ist aber übel, ne? Sie bluten, wollen Sie ein Taschentuch? Und haben mich gehen lassen. Sie werden sterben, Sie werden sich nicht wehren können. Ich sage, weil du es willst, heißt es nicht, dass es noch passiert. Und ein Arzt in einer Klinik hat gesagt, aber wenn du so laut bist und die anderen das wissen, dass sie impfgeschädigt sind, dann lassen sich der Rest nicht mehr impfen, dann bist du eine Gefahr. Dann habe ich gesagt, das wäre schon gut, wenn sie sich nicht mehr impfen lassen würden, dann werden sie nämlich nicht mehr krank.
Wie hat denn Ihr Umfeld reagiert? Haben Sie Unterstützung aus Ihrem damaligen Freundeskreis?
Mein damaliger Freundeskreis ist mein bester Freund. Und dann einer, der hatte ich schon 10 Jahre, mit ihm habe ich auch gearbeitet, auch ein Autoschrauber. Das ist mein türkischer Kumpel und mein deutscher Freund, den ich seit über 40 Jahren habe, sind die einzigen, die geblieben sind, und eine Freundin aus Berlin. Alle anderen haben gesagt, oh Gott, du liegst im Sterben, wo ich da so mit meinen 27, ich sah ja auch nicht gerade gut aus mit 27 Kilo, ne? Und ich konnte nicht laufen und nicht essen, alle immer, ach, kommst du nicht mit, ach, du bist so unsolidarisch, weil ich nicht mit essen kann, aber es ging ja nicht wegen dem Blut, wegen dem Speiseröhre.
Sie sahen in der Tat nicht gut aus, Sie haben ja auch ein paar Bilder gezeigt. Ihr damaliger Freund, ich darf ihn durchaus als Bräutigam bezeichnen, ja, hat eine noch weitaus heftigere Reaktion gezeigt.
Er ist ausgezogen, ja. Hat mich verlassen. Eine kranke Frau war nicht gut.
Was ging damals in Ihnen vor?
Boah, da bin ich aber ein ganz tiefes Loch gefallen. Da habe ich mir gedacht, ich habe keine Gesundheit. Ich verliere gerade alles und meinen Partner. Das war. Das hat mir innerlich so zum Kochen gebracht. Und ich denke, dafür will ich Vergeltung.
Vergeltung?
Berechtigt Vergeltung, dass sie mir meine Gesundheit genommen haben. Das andere ist mein Problem, dass der Partner gegangen ist. Einer würde sagen, schwacher Partner. Wer will eine kranke Frau?
Vergeltung oder Gerechtigkeit?
Vor allem Gerechtigkeit. Und ich will, wenn ich auf der Straße bin, den anderen Hoffnung geben. Warum? Die sollen das auch bitte machen. Und vor allen Dingen Hoffnung möchte ich ihnen geben, es gibt Therapie. Dieses Buch von Florian Schilling war meine Rettung. Und ich habe noch für mich selber noch was dazu. Und ich tausche mich dann aus mit sehr berühmten Professoren. Und ich denke, was haltet ihr davon? Ich probiere das jetzt aus wie Lithium. Ich nehme seit ein paar Wochen Lithium. Und ich bin gespannt, wie die nächsten Blutergebnisse werden.
Was können Sie anderen Impfgeschädigten für Empfehlungen geben?
Wenn der Arzt sagt, ich finde nicht, warum du krank bist, zu einem anderen Arzt zu gehen, zu einem Hämatologen zu gehen, was ziemlich schwierig ist, wäre Immunologe. Da weiß ich bis zu 12 Monate. Aber hört nicht auf den Arzt, der gespritzt hat, weil der wird euch nicht sagen, dass ihr krank seid. Auch wenn ihr, ich habe viele, war ich auch in Landshut, die sitzen teilweise im Rollstuhl. Und da sagen die Ärzte, sie haben nichts. Aber die Beine sind gelähmt. Das sind die Mikrothrombosen. Und wenn man kein Mastzellaktivierungssyndrom hat, dann kann man Natokinase nehmen. 12 Kapseln am Tag und es hilft. Weil das es hilft, sollte jeder sehen, weil ich laufe ohne Rollstuhl. Setze ich das ab, brauche ich einen Rollstuhl.
Wer Sie auf der Bühne erlebt hat, der kann sich schwerlich vorstellen, was Sie in den letzten 2,5 Jahren durchgemacht haben. Denn Sie waren ein regelrechtes Energiebündel. Sie haben gestrotzt vor Kraft, auch vor Selbstvertrauen.
So
manchmal war auch klar die Wut erkennbar. Ja. Ist es das, was sie antreibt, was sie
vor allen Dingen
am Leben hält?
Ja, es hat ein Professor mal in einen Arztbrief reingeschrieben. Ich denke, mit diesem MRT, was er gesehen hat, dass du nur lebst, weil du willst, dass die vor Gericht kommen, du willst die Gerechtigkeit, weil sie mir immer gesagt haben, es kommt nicht von der Impfung. Und als ich den ersten konfrontiert habe, bin ich so mit meinen Blutergebnissen gekommen und mit Pathologie, wo dann drin steht, geschädigt durch das Spike-Protein von Pfizer, hat der erste Arzt dann gesagt, ist mir schon klar, aber da kann man nichts machen, da stirbst du trotzdem. Und hat mich verabschiedet. Dann habe ich mir gedacht, wo ist dein Stolz, Arzt zu sein? Warum hilfst du mir jetzt nicht, während der Warteraum voller Impfgeschädigter sitzt? Ja, wieso? Ich habe mich mit ihnen unterhalten und ich habe gefragt, seit wann seid ihr krank? Seit Tag der Impfung. Also du hast keine Rheuma-Patienten draußen, du hast Impfgeschädigt. Und da wird weder ein MTX helfen oder, wie heißen diese fürchterlichen Medikamente für Rheuma, oder einfacher, Diclofenac, es hilft nicht, weil es kein Rheuma ist.
Wie zuversichtlich sind Sie auf einer Skala von 1 bis 10, dass Sie Gerechtigkeit erfahren, dass Ihre Klagen erfolgreich sind? 1 bedeutet so gut wie keine Chance und 10 bedeutet, ich bin mir absolut sicher, dass das...
Da der Rechtsstaat zurzeit nicht funktioniert und die Richter immer noch sagen, es gab ein gutes Nutzen-Risiko-Verhältnis und die Impfung hat geschützt, obwohl die RKI-Files zeigen, dass es nicht so ist, die EMA-Papiere zeigen, dass es nicht so ist, denke ich, von den Gerichten her 50-50, mein Rechtsanwalt Tobias Ulbrich hat letztens einen super Vortrag gehalten und hat gesagt, welche Gerichte sprechen gegen uns? Mainz. Wie kommt's denn da? Mainz, reichste Stadt Deutschlands. Durch BioNTech. Ja, also da sieht es schlecht aus für die Klage zurzeit. Aber ich klage in Dortmund. Und meine Hoffnung ist nicht 100%, weil ich weiß nicht, wie sie sind die Richter. Sind sie korrupt? Ja oder nein? Weiß, wird man sehen.
Sie haben auf jeden Fall jede Menge Unterstützung verdient. Der Termin war im August.
Am 21. ist aktuell der Termin.
Wir werden sicherlich auch darüber berichten. Mögen jeder viele Menschen an dem Tag nach Dortmund kommen, um Sie zu unterstützen. Sie haben einen Satz gesagt, den ich heute zum Schluss dieses kurzen Gesprächs auch nochmal wiederholen möchte. Ich werde das überleben, weil ich Gerechtigkeit will.
Ja.
Das wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen. Sie geben den Impfgeschädigten ein Gesicht. Sie sind diejenige, die für viele, viele Tausende von Menschen kämpft. Und wir wünschen Ihnen dabei alles Gute. Danke fürs Gespräch, Frau König.
Danke.